Gut und herzlich willkommen zu einer lang ersehnten Folge von Hab und Gael. Und wir sind mal wieder da. Mal schauen, wie lange. Bei mir ist der gute Mann, für den ich mir tatsächlich heute keinen Opener überlegt habe. Mr. Hab, was geht?
Ja, du brauchst ja keinen Opener. Ich bin ja eigentlich den ganzen Tag, läuft die ganze Zeit die Champions League-Hymne bei mir im Hintergrund.
Du bist.
Aber dazu später mehr. Ja, ich wollte nur sagen hier, der Shoot, mal schauen, wie lange, ist heute. Heute bist du derjenige, der nachher Zeitdruck hat hinten raus, aller Voraussicht nach. Denn wir haben heute drei Themen mitgebracht und zumindest eines davon wird heute nochmal, also was heißt Themen, ein Themenblock, also Formel 1 ist ja nachher nochmal. Also wir nehmen hier Samstagabend auf, wir haben circa 20:15 Uhr und heute Abend steht das Qualifying des USA-Grand-Prix an. Und ich bin ja Fan von den Strecken, die dann zu etwas exotischeren Zeiten stattfinden, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Australien immer morgens um 5 oder USA jetzt um 10. Klar, Samstagabend ist man nicht, hat man nicht immer unbedingt Zeit, aber heute passt es mir zumindest mal ganz gut in den Kram. Deswegen, ja, sind wir da hinten raus heute. Vielleicht könnte es dann mal sein, dass man die Themen etwas schneller abarbeiten muss, aber eigentlich bin ich optimistisch, dass die Zeit uns doch eigentlich reichen sollte.
Ja, wir haben es ein bisschen eingegrenzt heute. Wir planen vielleicht nächste Woche schon mal neu aufzunehmen oder übernächste. Also zumindest habe ich ab Donnerstag frei und Zeit, wenn der Kollege hier dann ebenfalls die Zeit findet. Weil es gibt sowieso noch andere Dinge zu besprechen. Also generell könnten wir, glaube ich, gerade eine 3-Stunden-Folge oder so aufnehmen, wenn wir jetzt alles im Detail abarbeiten würden. Das wollen wir jetzt aber niemandem antun. Weil ich glaube, das wird dann doch irgendwann auch echt schädigend. Deswegen, heute haben wir uns eigentlich auf unsere Standardrezepte so verlassen, ne? Football, Formel 1 und Fußball. Eigentlich so das Standardzeug. Oder? Hausmannskost.
Und ja, man kann ja sagen, bei Formel 1 ist die Saison ja eigentlich noch eher am Anfang, beziehungsweise so im ersten Saisondrittel.
Ja.
Bei Football ist ja eigentlich die Saison dauert noch ein bisschen, bis sie startet, aber es gibt ja immer das ein Event. Die NFL macht das auch einfach gut mit ihren, dass sie einen dann doch
Ja,
irgendwie immer wieder heiß machen. Muss ich ja sagen.
wie sehr alles bei denen eventisiert wird, das ist halt schon krass. Also es ist Next
Das sind einfach.
Level, ja, Marketing am Ende des Tages irgendwo. Ja, und das, was du ja ansprichst, ist ja der NFL Draft, wozu wir ja auch im Livestream eine Preview gemacht haben, die sehr witzig war, fand ich, wo ich jetzt schon Bock habe, das auf jeden Fall nochmal zu machen. Und ich schon traurig bin, dass es wieder ein Jahr dauert. Genau, wir werden über unseren ersten Draft-Eindruck reden. Wir werden jetzt hier keine krasse Review machen. Ich glaube, dafür fehlt uns allen aktuell ein bisschen die Zeit, aber auch ein bisschen die Expertise. Wir werden das dann schauen. Vielleicht gibt es ja dazu noch irgendwann vor der Saison Content oder ähnliches. Oder man geht dann bei der Preview ein. Fußball ist ja so Endspurt, ne? In der Liga geht es für den BVB auf jeden Fall noch um alles, also zumindest um die Ehre gegen RB Leipzig. In der Champions League muss man sagen, der BVB dieses Jahr enttäuschend nur 1:0 im Hinspiel im Halbfinale gegen Paris gewonnen. Dazu kommen wir dann auch gleich. Ja, aber das sind so unsere Themen. Und genau, Formel 1 hattest du angesprochen. Und ich würde sagen, wir fangen aber mit dem an. Ich würde sagen, Formel 1 machen wir am Ende, damit die Leute, die keine Formel 1 Interessierten sind, einen entspannten Punkt haben zum Abschalten. Und ich würde sagen, wir fangen mit der berüchtigten Frage an. Gibt es bei dir irgendwas, was aktuell so zocktechnisch erwähnenswert ist?
Erwähnenswert ist höchstens, ja, es gibt ein bisschen was. Also ich habe, ja, nachdem ich Final Fantasy 16 vor ein paar Monaten dann beendet habe, habe ich ja Final Fantasy 7, den ersten Teil der neu aufgelegten Trilogie, beziehungsweise dem jetzt zu einer Trilogie umformierten ersten Teil Habe ich durchgespielt, habe ich auf jeden Fall viele lobende Worte. Ich habe ja in den 7er früher nie gespielt, sondern war immer Riesenfan vom 10er. Muss aber sagen, dass ich jetzt absolut verstehen kann, was die Leute am 7er so geil fanden. Storytelling, auch grafisch, auch wenn das jetzt quasi ein altes Spiel ist mit modernisierter Grafik. Soundtrack und alles, es ist einfach stimmig, es ist einfach einfach ein schönes Spiel. Nicht zu leicht, nicht zu schwierig. Und ich habe es sehr, sehr genossen und werde jetzt dann bald den zweiten Teil, der auch schon ein paar Monate jetzt draußen ist, hinterher schießen. Als Zwischenspiel oder als Zwischenprojekt habe ich mir jetzt noch die Batman Arkham Trilogie vorgenommen. Also nicht die komplette Trilogie, sondern mutmaßlich mir erstmal nur den ersten Teil, den spiele ich gerade. Batman für die, also ja, Trilogie. Es gibt gewisse Hörer, die hier reingrätschen würden und sagen, ja, das ist doch eine Quadrologie. Generell kann man sagen, es gibt von den, wie heißt denn der Hersteller? Rocksteady, glaube ich, genau. Rocksteady hat drei Batman-Arkham-Teile gebracht. Arkham Asylum, der erste Teil. Arkham City, der zweite Teil, und Arkham Knight, glaube ich, ist der dritte. Und dann gibt es noch von einem anderen Hersteller ein Spiel, das heißt Arkham Origins. Setzt ein bisschen auf der Story auf, also kann man vom Setting her auf jeden Fall dazu packen, ist aber ein anderer Hersteller, deswegen ja, manche sagen so, manche sagen so. Ich rede meistens von der Trilogie, aber ehrlich gesagt, ist mir es auch ziemlich egal. Und da spiele ich gerade den ersten Teil. Der Arkham Asylum hat damals so das Kampfsystem ein Stück weit modernisiert. Also Konsolen-Kampfsystem, weil du halt einfach, das war eins der ersten Spiele, wo man verschiedene Möglichkeiten hat, Gadgets einzusetzen und diese quasi über verschiedene Tastenbelegungen dann kreativ im Kampf einzusetzen. Und ja, mir macht es auf jeden Fall Bock. Ich bin ja eh, Batman ist ja von allen Superhelden eigentlich immer so mein Favorite gewesen, aufgrund seines Charakters und auch wie die Storys aufgebaut sind, dass er eben eigentlich kein Held mit Superkräften ist, sondern halt einfach nur ein stinkreicher Milliardär, der sich sein Batsuit mit Kohle finanziert und zusammenbaut und durch Technologien verfeinert. Weiß ich nicht, und dieses dunkler Ritter trifft ja eigentlich ganz gut. Der zwar immer das große Ganze einen ehrenwerten Gedanken hat, aber dafür eben auch über ja, seine Methode dafür wählt und dafür quasi auch nicht unbedingt immer im Rahmen der Gesetze, sage ich mal, handelt.
Aber er hat Geld.
Und was?
Aber er hat Geld.
Aber er hat Geld, genau. Ja, ich brauche, glaube ich, gerade nicht so viel über Batman reden. Die meisten sollten ihn ja kennen. Und ja, genau, da spiele ich gerade Arkham Asylum. Der erste Teil, da habe ich so circa boah, Drittel, würde ich sagen, Drittel, vielleicht sogar schon die Hälfte. Und macht einfach wieder Spaß. Man erinnert sich ein bisschen an früher. Und ja, da sitze ich aktuell dran. Und wie sieht es bei dir aus? GTA noch im
Ja, im
Gesicht?
Stream sind wir jetzt bei GTA 4. Wir sind jetzt auch an dem Punkt angelangt, würde ich sagen, wo ich mittlerweile meine Unfähigkeit in Videospielen mehrfach unter Beweis stelle. Und es viele Clips gibt mit meiner Unfähigkeit. Mein guter Marvin ist da sehr aktiv. Nee, San Andreas haben wir beendet. Muss ich sagen, war ein super geiles Spiel. Hat echt Bock gemacht. Hat sich an manchen Stellen irgendwann gezogen. War also auch irgendwo, ja. Ich glaube, das liegt aber dann auch einfach, wenn du es halt nach so vielen Jahren dann halt nachspielst. Und bei mir ist das irgendwie auch im Stream dann so. Im Stream spiele ich ja anders, wie wenn ich jetzt alleine spiele. Im Stream überlege ich ja, was ist ja auch irgendwie interessant. Und dann fallen so Sachen wie was trinken gehen mit Person XY in dem Game halt bei mir eher weg, weil ich mache dann ja eher Missionen. Und das war bei GTA San Andreas noch nicht so schlimm. Jetzt bin ich bei GTA 4 und jetzt weiß ich, was mich an dem Spiel damals immer so genervt hat. Nämlich, dass du durchgehend von allen Kontakten, die du hast, angerufen wirst, ob du irgendwas machen willst. Und wenn du sagst, nö, dann verlierst du irgendwie Ansehen bei denen. Und wenn du dann mal was mit denen machen willst, dann ruft dich auf einmal irgendjemand an. Und nur weil du das Telefonat annimmst, startet eine Mission. Das ist frech. Junge, ich frag mich immer nicht mehr, was da los ist. Aber auf jeden Fall war ich schon Daten. Ich habe ein paar Nein-Data geworfen. Also ein paar hier. Weißt du, was ich meine? 280 oder so? 300? Keine Ahnung. Ich bin schlecht.
Ungefähr.
Sagt, glaube ich, schon,
Nicht ganz.
sag schon alles aus. Ja, nee, aber GTA, es macht Bock. Also ich bin froh, dass ich dass ich das angefangen habe, einmal durchzuspielen jetzt. Hab schon Bock aufs Fünfer. Hab jetzt auch schon wieder weiterhin Bock auf Sechser. Ja. Und GTA 4, ich muss sagen, sieht schon nice aus. Ich finde, das Setting ist irgendwie auch cooler als das bei GTA 5. Also ich finde Liberty City so als Stadt, also New York, hat halt irgendwie noch mal mehr als, keine Ahnung, LA, was ja dann bei GTA 5 dann der Fall ja war. Und ja, also ich hab Bock immer noch, zieh durch. Und ich glaube, es unterhält auch, weil ich faile viel. Heute habe ich erst dann irgendwann aufgehört, weil ich eine Mission nicht geschafft habe und echt salty war. Aber gut, passiert ja auch.
Okay. Merkt ihr mal die Zeit? Wir müssen kurz unterbrechen oder hoffentlich kurz. Marlene ist gerade aufgewacht.
Jo.
Wir müssen schneiden. Ich melde mich gleich nochmal.
Alles klar. Da sind wir wieder nach einem kurzen Cut. Ich hoffe, Marlene schläft jetzt gut.
Das hoffe ich auch, aber sie ist auf jeden Fall schnell wieder eingeschlafen.
Das ist schon mal vielversprechend. Ja, also wir waren gerade stehen geblieben, glaube ich, bei GTA. Ja, wie gesagt, ich bin glücklich, das Projekt angefangen zu haben. Es macht Bock. Und ich überlege schon, was danach kommt. Das werden wir aber irgendwann anders besprechen. Ich habe aber aktuell noch ein Game. Ich glaube, vor allen Dingen, deine Ulti-Brüder werden jetzt abkotzen. Was mich jetzt die letzte Woche auf jeden Fall schon ziemlich gefesselt hat. Und das ist Mannerlords. Hast du davon schon gehört?
Überhaupt nicht. Ich habe nur gesehen, dass du darüber mal was geschrieben hattest.
Das ist ein Aufbaustrategie-Game. Ist ein Indie-Spiel, weil es ist auch eine Person, die das programmiert. Und das ist jetzt in der Beta-Phase. Und ich habe es über Steam geholt. Glücklicherweise ist es auch ein Game Pass, also ich hätte es mir nicht mal kaufen müssen. Mal wieder richtig dumm. es ist so ein bisschen Anno-like, könnte man sagen. Also es ist halt, startest irgendwie mit 5 Familien und dann baust du halt Produktionsgebäude und musst dich halt so ein bisschen hocharbeiten. Und ja, das erklärt einem aktuell noch nicht so viel, weil es halt, wie gesagt, auch noch in der Beta-Phase ist. Aber es macht auf jeden Fall bis Laune. Und hab's jetzt auch ein paar Mal gestreamt. Bin da rumgelaufen. Du kannst da halt auch als Dude dann rumlaufen. Also hast nicht nur die Top-Down-Ansicht, sondern halt auch kannst da halt mitten durch dein Dorf rennen. Das ist halt schon ganz nice. Aber es wird jetzt auch kein großes Stream-Ding, würde ich sagen. Also da kommt bald Formel 1 24 raus und da geht's dann auf jeden Fall wieder ab Ende des Monats. Und dann werde ich auf jeden Fall wieder auf der Piste unterwegs sein.
Oder ist überlegt, Formel 1?
Was?
Ach, den Formel 1 schon. Machst du dein My Team weiter oder startest du My Team neu?
Nee, da kommt ja das Neue raus und da gibt es eine neue Fahrerkarriere. Und die werde ich halt auf jeden Fall austesten. Also ich werde kein My Team spielen, sondern diese Fahrerkarriere. Und werde auch wahrscheinlich in der Formel 2 starten. Ja, that's the plan, sag ich mal. Und mal schauen, wie es dann läuft. Und ja, wenn es irgendwie Neuerungen sind, die langfristig so Spaß machen, die mich wieder zurückbringen, dann zocke ich das auch gerne wieder häufiger. Aber ich fand halt dadurch, dass sich in den letzten Jahren wenig geändert hat, wie auch zum Beispiel bei FIFA, war irgendwie die Langzeitmotivation relativ schnell raus, weil es halt nichts so zu entdecken gibt, was neu ist oder irgendwas, was quasi so eine Auswirkung hat, von der du noch nichts weißt, sondern du hast das halt alles schon gesehen. Klickst dich da halt durch und denkst dir, ja, ein bisschen gebalanced ist es, ein bisschen, das ist ein bisschen jetzt nicht mehr so OP, dafür ist was anderes OP, aber war jetzt nicht so mehr so der krasse Langzeit. Die krasse Langzeitmotivation, was schade ist, wenn man sich ein Lenkrad irgendwann mal geholt hat für so Rennspiele. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Hoffnung. Das ist auch vielversprechend. Also, was ich einfach schon witzig finde, man kann geheime Treffen mit anderen Teams vereinbaren. Finde ich schon witzig. Weiß ich auf jeden Fall, was ich machen werde. Aber ja, werde ich auf jeden Fall testen. Und wenn es Langzeit Motivation und Bock macht, so, dann wird sicherlich auch ein festerer Bestandteil für länger im Stream dann sein, würde ich sagen, neben GTA. Und bis wir dann irgendwann mal in 100 Jahren mit GTA durch sind, dann überlege ich mir dann auch das nächste Projekt, aber bis dahin dauert noch ewig, glaube ich. Zwischendurch kommt noch F1 Manager raus, wo man auch ein Team kreieren kann dieses Jahr. Das werde ich auch mal abchecken. Mal gucken. Also. Und worauf ich mich schon freue, ist NCAA Football, College Football. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe auch die Hoffnung, dass es nicht so broken ist wie Madden. Aber das will ich auf jeden Fall auch zocken. Es kommt auch von EA. Ich habe EA Play Pro. Ich habe es auf jeden Fall am Start. Bin dabei, Junge. Da wird auf irgendeine Uni wird übernommen und dann holen wir den National Championship.
Sehr gut. Wann kommt das raus?
Ich habe gestern, vorgestern mal geguckt. Ich habe bisher noch kein Release-Datum gesehen. Was soll dieses Jahr rauskommen?
Hätte auf jeden Fall was.
Zumal dadurch, dass ja jetzt Spieler irgendwie was verdienen können, können die wohl auch die richtigen Spieler ins Game bringen. Also nicht über Datenbanken von irgendwelchen Dudes oder so, sondern halt von Anfang an dann die richtigen College-Spieler. Das finde ich cool auf jeden Fall. Gab ja die Änderung irgendwann mal im College Football.
Ich bin mit College Football gar nicht so vertraut. Ich weiß jetzt Beispiel nicht. Es gibt ja wahrscheinlich auch die ein oder andere Regel, die ein bisschen anders ist. Also jetzt nicht was Flaggen oder sowas angeht, wobei vielleicht da auch, aber auch irgendwie, keine Ahnung, Kickoff-Regeln, Punt-Regeln, wie auch immer.
Ja, ich gucke es jetzt auch nicht
Da.
so oft, aber irgendwie nehme ich es mir immer mal vor, dass ich es häufiger gucke. Ja, aber irgendwie ich hab halt Bock auf College Football als Game irgendwie. Ich weiß nicht. Zum Beispiel von Madden irgendwie enttäuscht war auf der PC-Fassung, weil das halt mein Arbeitsspeicher einfach komplett gebumst hat. Also nicht Arbeitsspeicher, sondern Prozessor. CPU, irgendwie sowas. Die einfach komplett ans Limit gebracht hat. Für Madden. Junge, ich spiele auf diesem PC halt, keine Ahnung, ich habe hier Cyberpunk drauf gespielt, Junge. Cyberpunk hat meinen PC nicht zum Schmelzen gebracht. Madden bringt meinen PC zum Schmelzen. Ja, ich habe Red Dead Redemption gespielt, Junge. Red Dead Redemption und GTA 5. Und Madden bringt meinen PC zum. Ich will darüber weiter nicht reden.
Ja, dann hat er auch irgendwas einfach falsch. Also, keine Ahnung, ist ja,
Ja.
fängt bei Madden, wenn man quasi die Uniform auswählt, dass du da immer schon ewig warten musst, bis da das neue Trikot quasi dann immer überschwingt. Das ist was mir schon auf, wo ich denke, das kann eigentlich nicht sein, dass es so lange dauert.
Ja, Madden ist auch irgendwie echt ein Game, Junge, wo ich mir denke, die machen da irgendwie, das ist wieder der Schüler, der so, oh, ich muss eine Hausarbeit schreiben und morgen abgeben. Ich nehme die vom letzten Mal und ändere den Namen oder so, keine Ahnung. Also, es ist gefühlt immer noch eine PS2-Fassung. Ja, es hat mich geärgert, weil ich glaube, Football auch halt im Stream ganz cool sein könnte, so. Ja, aber wir werden dann ich werde es dann auf jeden Fall nochmal mit College Football versuchen und vielleicht auch mit dem neuen Madden. Ja, EA Play Pro, da zumindest testen kostet mich ja dann nichts. Habe ich mir, eigentlich hauptsächlich wegen Star Wars geholt damals, glaube ich. Wegen Star Wars und Formel 1. Und damit hatte ich es schon raus.
Naja.
Ja. Ja,
Also ihr Play ist nicht verkehrt, man ist ja meistens bei den Spielen irgendwie.
du hast es.
Kannst du 10 Stunden rennen
Ja.
oder was hast du hier noch immer?
Nee, bei
Da hast du ja schon mal.
EA Play Pro, das ist ja das höhere quasi. Da hast du die Spiele auch einfach so dann. Also ich habe Formel 1, habe ich am 28. oder 27. Mai, dann waren halt Early Access, also auch Deluxe-Dings ist. Und das ist halt, finde ich, ganz nice, weil ich habe mir das einfach durchgerechnet, mit 2 Spielen habe ich den Preis raus. Und dann habe ich mir überlegt, wie oft kommt es vor, dass alleine für den Stream ich irgendwie Spiele von EA zocke. Ja, da haben wir schon mal Formel 1 und wenn irgendwie neues Star Wars rauskommt. Ja, und theoretisch könnte ich halt dann auch jedes Mal Madden oder FIFA dann auch irgendwann, wenn ich mal Bock habe auf FIFA, kann ich mir das ja auch einfach runterladen. Also es ist halt schon ganz nice und für so Stream, finde ich, lohnt sich tatsächlich so ein Abo-Ding schon, weil du halt ein bisschen flexibler bist und nicht immer deine Bibliothek durchgucken musst, wenn du jetzt gerade irgendwie keinen Bock hast, dir ein neues Spiel zu kaufen. Und deswegen habe ich da mich mittlerweile am PC ein bisschen mehr in die Richtung fokussiert. Weswegen es mich auch ärgert, dass ich Manor Lords gekauft habe. Wobei es mich nicht ärgert, weil ich gönne dem Dude das Geld, aber ich hätte es halt auch im Game Pass gehabt, hätte ich mal geguckt. Aber, ja, ist trotzdem ein cooles Game, also macht Bock. Aber ja, wir warten auch noch auf die Rückkehr vom Elden Lulek. Gibt es da irgendwie noch Hoffnung, die du uns machen kannst, dass wir da bald vielleicht wieder unterhalten werden? Das.
Es kann gut sein, dass da im Mitte Juni, Ende Juni mal wieder ein bisschen was Neues kommt. Aber natürlich erwarte ich hier im Podcast als erstes. Aber aktuell ist alles noch ein bisschen fluide.
Na, okay. Ich hätte auch eine Idee, so als Content. Wie wäre es mit einem How-to-Kill-Malenia-Guide?
Da können sich, gibt es doch bestimmt Clips, das habe ich ja, kann man in einem Clip zusammenfassen, wie ich mal erlege. Dafür
Nur
brauche ich kein
gehst da
extra
einfach
Stream.
durch und erklärst das dann. Die Schüler machen da Notizen und machen es nach. So stelle ich mir
Wäre
das
eine
vor.
Idee. Also wenn der DLC kommt, kann man sich ja Malenia nochmal vornehmen und nochmal No-Hit auf entspannt legen. Das ist ja gar kein Problem.
Denke ich. Also gibt es, glaube ich, auch
Ja.
einige, die mir jetzt gerade so einfallen, die davon schon profitieren könnten, das zu sehen. Aber bin gespannt. Dann gehen wir zum nächsten Teil über, würde ich sagen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mit dem NFL-Draft an. Wir waren jetzt gerade schon bei College Football. Wir hatten ja die Preview mit dem guten Jonathan. Seitdem bin ich jetzt General Booty-Fan, muss ich dazu sagen. General Booty, bester Mann. Und ja, letzte Woche war der Draft. Also am 28.
Er war am 25. auf den
Genau,
26. Ist
25.
das
auf den
schon?
26. Ja, genau. Deswegen habe ich ja Homeoffice gemacht und habe den Draft dann verschlafen. War richtig gut. Ja, der Draft.
Genau, also
Ja, du bist.
ich kann ja mal meiner Erfahrung, einfach wie ich ihn geschaut habe, kurz erzählen. Wie gesagt, ich habe am Drafttag dieses Jahr Geburtstag gehabt. Das ist ein kleiner Funfact, der aber jetzt nicht groß was verändert hat. Also ich habe mir keinen Wecker gestellt, sondern ich habe es ein bisschen auf Verdacht gemacht. Ich weiß ja, in der Regel ist es ja, es gibt relativ ähnliche Zeiten, wo meine Tochter oder wo meine Kleine dann mal aufwacht. Und das ist meistens irgendwann so gegen eins, halb zwei. Und so war es auch diesmal. Die ist um 1:40 Uhr ist sie, glaube ich, aufgewacht und um 2 Uhr ging ja der Draft, also zumindest das wirkliche Picken dann los. Also es gab noch ein bisschen Vorgeplänkel, das dann über den Game Pass, über die, wie heißt, NFL Dings zu sehen war oder auch über Max in Deutschland in Deutschland wollte, dann auf RTL gezeigt wurde. Und ja, dann habe ich gedacht, jetzt bin ich eh wach, jetzt bin ich dann auch irgendwie aufgejuckelt. Wir haben uns ja in unserer Preview-Show viel damit auseinandergesetzt, also war da natürlich schon auch Interesse da, das dann live zu verfolgen. Hab dann aber gemerkt, es fällt mir schon verdammt schwer, da irgendwie die Augen aufzuhalten. Ich war schon ziemlich müde. Hab dann tatsächlich durchgehalten bis Pick Nummer 16, also bis meine Seahawks gepickt haben und hab original nicht mitbekommen, wer Pick 17 ist, obwohl der Fernseher sogar noch lief. Also da habe ich das Ziel gesetzt, noch irgendwie durchzuhalten und dann war die Aufmerksamkeit komplett weg.
Ja.
Und ja, den Rest dann natürlich im Nachgang angeschaut, also nicht mehr, also zumindest geschaut, wie eben gepickt wurde, was für Trades es noch gab. Und muss sagen, es hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Die NFL erfindet sich da ja auch gerade beim Draft immer wieder neu. Diesmal war es dann, fand der Draft ja in Detroit statt. Eminem zu Beginn, dann ein paar Lions, Detroit Lions, Legenden oder aktuell starke Spieler mit dem neuen bestbezahlten, nee, nicht mehr bestbezahlten, aber kurzzeitig bestbezahlten Wide Receiver der NFL mit Amon-Ra St. Brown, mit dem aktuellen Quarterback der Detroit Lions, Jared Goff, mit Megatron natürlich und mit, wie heißt er, Sanders, Barry Sanders. Also auf jeden Fall gut geladener Opener. Und ja, und dann ging es eben los. Und jetzt frage ich dich mal, wie ist deine generelle Meinung zum Draft? Ich denke, wir machen jetzt nur eine kurze Review. Ich denke, wir reden erst hauptsächlich so ein bisschen über die erste Runde und dann vielleicht noch über so ein, zwei Sachen, die uns eben aufgefallen sind. Und dann gehen wir noch ein bisschen auf unsere Teams ein. Aber was sagst du denn zur ersten Runde?
Ja, ich habe.
Gab es irgendwie Upsets, irgendwelche Überraschungen, irgendwelche komischen Trades?
Ja, gut, ich glaube, bei Upsets oder Überraschungen, da ist, glaube ich, relativ klar, was kommt. Ich habe mir den Draft dann im Homeoffice angeguckt, einfach ganz, ganz entspannt nebenbei. Habe da tatsächlich nicht alle Picks immer ganz mitbekommen, was mir danach auch noch weiter durchgelesen, nebenbei gearbeitet habe. Ich fand, es war tatsächlich ein Draft, der jetzt nicht so verrückt wurde, wie so manch andere Drafts es mal wurden. Ja, wir hatten irgendwie sechs Quarterbacks unter den ersten 12 Picks. Das hätte ich so nicht gesehen.
Rekord bringt.
Rekord, ja. Dann hatten wir, glaube ich, gerne auch die meisten Offensive-Spieler ever oder ich glaube Tight ever in der ersten Runde. Es war sehr offensive heavy, es war sehr Quarterback heavy, offensive line heavy und Wide Receiver. Also das waren eigentlich so die Hauptpicks. Gefreut habe ich mich ehrlich über den Pick von den Cardinals mit Marvin Harrison. Da war ich sehr happy drüber. Weil ich hatte dann, es war schon ein Wunschspieler, weil Marvin Harrison Senior, den habe ich zwar nicht bei den Colts mehr gesehen, also das war schon, der war schon quasi nicht mehr am Start, als ich angefangen habe, Football zu gucken, aber ist halt einfach eine Colts-Legende. Und dass jetzt der Sohn beim anderen Lieblingsteam spielt, bei Arizona, feiere ich böse. Und habe ich richtig Bock drauf. Ja, dann die erste kleine Überraschung waren für mich die Chargers mit Joe Alt. Auf der 5 hätte ich eher gedacht, sie holen Receiver. Finde ich aber nachvollziehbar, was sie gemacht haben. Ich glaube, ja, und dann kam ja eigentlich schon die Überraschung schlechthin. Nämlich die Atlanta Falcons, die sich gedacht haben, jo, wir haben jetzt einem Quarterback einen richtig dicken Vertrag gegeben und aus dem Vertrag kommen wir vielleicht in 3 Jahren raus. Was machen wir? Draften wir vielleicht den drittbesten Receiver, der noch auf dem Board ist? Könnte man tun. Draften wir vielleicht einen Offensive Tackle, wo ich sagen muss, dass davor einer gegangen ist, der bei mir auf dem Board vielleicht Nummer 6 oder 7 war. Hätte man machen können. Draften wir vielleicht den besten Defensive-Spieler, um unsere Defense nochmal weiter aufzustacken. Hätte man machen können. Aber nein, was eine viel bessere Idee ist, Wir draften uns einen Quarterback. What?
What? Ja, du hast natürlich jetzt den Elefanten im Raum angesprochen. Ja, also es gibt ja einige Erklärungsversuche, warum die Falcons das machen oder warum die das Falcons das gemacht haben. Es ist nur keiner, klingt irgendwie in meinen Ohren ja gut. Also das war tatsächlich, ist tatsächlich irgendwie ein komplett katastrophaler Pick. Aber ja, gehen wir es doch mal ganz kurz durch. Die Falcons haben sich in der Free Agency Kirk Cousins geholt, ihn mit einem 150 Millionen, 120 Millionen.
Waren es nicht sogar 180?
Oder nee, 180, gell? 180 für
ich glaube vier Jahre. Und Buyout ist nach drei.
Nach dem dritten Jahr gibt's eine Option, wo man das Ganze
nicht eine Option, aber der Vertrag ist halt front-heavy. Also viel Cap-Space ist am Anfang des Vertrages und im vierten Jahr ist am wenigsten Cap-Space, wodurch, wenn du da aus dem Vertrag rausgehst, eben nicht so viel Dead-Cap, also totes Salary quasi in deinen Büchern hast. Es gibt ja eine Gehaltsobergrenze und das Gehalt, was du jetzt dem Spieler bezahlen würdest, wenn du den Vertrag auflöst, das bleibt in deiner Gehaltsobergrenze in der Berechnung halt mit drin. Und bei einem Quarterback ist das halt nicht wenig. Deswegen sagt man ja auch, man muss immer die Fenster nutzen, wenn man einen Quarterback auf einem Rookie-Vertrag hat. Denn dann ist er noch günstig und man kann viele andere Waffen holen. Siehe San Francisco 49ers, was sie ja machen. Mit Brock Purdy beispielsweise.
Eigentlich nichts Besseres wie einen guten, richtig guten Quarterback, der noch im Rookie-Vertrag spielt.
Also CJ Stroud jetzt gerade. CJ Stroud spielt noch im Rookie-Vertrag und die Texans können richtig schön drumherum aufbauen. Können Geld in die Hand nehmen für andere Positionen, bis dann irgendwann der Quarterback seinen Vertrag kriegt, ja. Jetzt bezahlst du einen Quarterback mit Kirk Cousins und du draftest eben mit Michael Penix Jr., der by the way von mir zumindest auf meinem Board, es wäre vielleicht, also er war auf jeden Fall Quarterback 5 bei mir, bei McCarthy.
Die hätten halt original auch einfach wahrscheinlich noch zurücktraden können und Penix auch locker noch deutlich später erst bekommen, aller Voraussicht
nach. Nee, das glaube ich nicht, weil ich glaube, der wäre gegangen. Ich glaube, die Raiders hätten den geholt.
Aber ja, nicht anstelle. Wann wären die Raiders denn dran gewesen?
Nach den
anstelle Broncos. 13.
Ja.
Ja. Hätte zumindest mal irgendwie auf 12 zurückgraden können oder sowas. Aber ja, gut, ist es auch egal.
Hätten dir die Broncos deinen vielleicht Lieblings-Quarterback wegnehmen können. Ja, wenn du dann einen Quarterback willst, dann ist es ja auch gut, den an dem Spot zu draften. Aber es macht halt keinen Sinn, wenn du dir einen Quarterback in der Free Agency holst.
Ja.
Das ist halt wie, ja, wenn Dortmund, also, keine Ahnung, Kobel, Kobel irgendwie einen dicken Vertrag gibt und dann kaufen sie sich irgendwie das größte Torwart oder ein großes Torwarttalent, was noch nicht so viel verdient, aber lassen das dann, obwohl der eigentlich an dem Punkt ist, wo er jetzt eventuell ab nächstem Jahr spielen sollte, lassen den jetzt nochmal 3 Jahre auf der Bank schmoren. Weiß ich halt nicht.
Ja, genau. Guter Vergleich eigentlich. Ja, also das war auf jeden Fall ein ziemlich mieser Pick. Es gab ja dann auch hinten raus die versuchte Rechtfertigung. Man tut sich ein bisschen schwer, den Gesundheitsstand von Kirk Cousins irgendwie einzuschätzen, weil er ja aus einer längeren Verletzung kommt, beziehungsweise dann womöglich auch zu Beginn der Regular Season eventuell auch noch nicht bei 100% sein wird oder ja, vielleicht sogar noch ja, tatsächlich auch noch verletzt sein wird. Aber ja, nichtsdestotrotz hast du halt trotzdem Kirk Cousins für mindestens 3 Jahre. Und es wäre jetzt einfach noch nicht an der Zeit, einen Quarterback zu holen. Weil, wie gesagt, den hast du dann 3 Jahre auf der Bank, aller Voraussicht nach. Oder selbst wenn nicht, ist es ja auch nicht besser. Und das ist einfach verschenktes, ein verschenkter Pick und ja, wirklich nicht gut gemacht.
Ja, und Michael Penix ist halt auch eben nicht Jordan Love, das ist der Quarterback, der irgendwie den größten Upset hat. Oder Upside, das ist, glaube ich, der Quarterback, der noch am ältesten von allen ist. Also, ja, ist stark. Man hätte, wie gesagt, man hätte noch Odunze kriegen können, man hätte noch mit Fashanu meinen Favorite Offensive Tackle holen können.
Selbst Jordan Love, der ist ja auch war ja auch umstritten zu der Zeit, aber der ist nicht an Stelle 8 weggegangen, sondern ich glaube, der war irgendwie ja, 26, 23, irgendwie so.
Ja, aber die Packers sind auf jeden Fall hochgegangen für Love, meine ich sogar. Die haben hochgetradet noch.
Ja,
Aber auch die
das könnte schon
Situation,
sein.
Rodgers war ja halt schon die ganze Zeit über da so und Cousins ist jetzt dieses Jahr dazu hingekommen. Also schon komisch. Ja, gut. Dann hatten wir halt, ne, Odunze zu den Bears. Das fand ich, ich hatte halt Receiver bei den Bears nicht auf Need, aber ich meine, macht Sinn, wenn du ein Rookie Quarterback als ersten Pick geholt hast, der ja klar war mit Caleb Williams. Dann gibt es eben eine Waffe. Dann haben sich die Vikings hochgetradet für McCarthy. Und dann, tatsächlich für mich war eine Überraschung, ja, Bo Nix vielleicht noch bei auf den 12, auf der 12. den Broncos macht, aber Sinn, weil sie keinen Second-Round-Pick hatten und sie wussten, die Raiders könnten da noch sonst dazwischen gehen.
Bei den Vikings muss man ja vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Die haben ja doppelt hochgetradet sozusagen. Also die haben ja ihren Pick von, die waren auf 15 oder so, oder auf 16 original, ursprünglich. Und sind dann hoch auf 7.
Nee, waren die nicht auf 11 und sind einen nach vorne?
Ja, genau, die sind
Auf
nur
die
einen nach
10.
vorne. Aber haben auch noch einen weiteren First-Round-Pick geholt. Und den sie dann mit Draft-Kapital für nächstes Jahr vor allem bezahlt haben. Und haben sich dann noch Dallas Turner gesichert.
Ja, auf der 17 dann noch.
Denn ja.
War ja auch sehr teuer. Ja. Der Bo Nix finde ich ja, ja, es ist halt verständlich. Also klar, bei den Vikings, sorry. Dallas Turner ist halt ein Need, aber ich glaube, du hättest auf 23 wahrscheinlich noch zumindest Top Robinson bekommen. Wo sie ja, glaube ich, vorher waren, meine ich. Und ja, es ist tatsächlich interessant, dass Dallas Turner so weit gefallen ist dann am Ende irgendwo, weil er war ja zumindest der einzige Defense-Spieler, der irgendwie in den Top 10 gemockt wurde, gefühlt. Und ist ja am Ende
Den hat
nicht
er halt
mal.
viele bei den Falcons dann gesehen.
Genau, das war eigentlich der, der immer bei den Falcons im Gespräch war, deswegen war es so überraschend. Ja, davor ist halt sehr viel Offensive Tackle sonst noch gegangen, wie gesagt, die Quarterbacks, Brock Bowers zu den Raiders. Hat mich im ersten Moment gefragt, warum, weil sie erst letztes Jahr ein Tight End gedraftet haben in der ersten Runde. Oder in der zweiten mit Michael Mayer. Aber war wahrscheinlich einfach deren bester Spieler auf dem Board. Macht dann auch Sinn. Und
Kann man auch mal machen, ja. Ich meine, die Raiders haben ja irgendwo insgeheim vielleicht noch auf den Quarterback geschielt. Als dann da aber alles weg war, hat man dann sich umorientiert und dann, und dass man
ja.
dann sagt, ja, wir nehmen das, was hier auf dem Board ist, ist dann zumindest nicht verkehrt, oder?
Genau, also ich glaube, da haben halt einfach
Genau.
die Falcons haben den halt einen Strich durch die Rechnung gemacht, sonst wäre es wahrscheinlich aufgegangen. So. Aber ja, ansonsten Coles mit Laiatu feiere ich bös, muss ich sagen. Und sonst sehe ich hier zumindest am Anfang relativ wenig, was mich überrascht. Was ich ein bisschen überraschend fand, ist zum einen, dass die 49ers nochmal auf Receiver gegangen sind, was ich nicht so ganz verstanden habe. Und vor allen Dingen dann, dass die Panthers einen Pick nach oben gehen in die erste Runde, um sich einen Wide Receiver zu draften. Den ich glaube nicht, dass der bei den Bills als Nummer 1 auf dem Board war.
Ja, man muss ja auch sagen, da weißt du vielleicht besser, aber es gibt doch vor allem was Gehalt und auch irgendwie Verpflichtungen angeht, nochmal einen recht großen Unterschied, ob ein Spieler in Runde 1 oder in Runde 2 weggeht, oder?
Ja, nur die First-Round-Picks haben eine One-Year-Option oder eine Option fürs Erste, für ein Jahr am Ende noch, Fifth-Year-Option, so rum. Und es macht aber wenig Sinn, also für einen Receiver. Du hättest halt, ich glaube A, nicht, dass Legette oder keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, dass er zum einen zu den Bills gegangen wäre, die dann auf 32 saßen, nachdem sie mit den Chiefs getradet sind. Und die haben sich ja dann auch einfach ihren Receiver dann gepickt, der ja auch ein anderer war, der ja auch bei vielen höher war als Xavier Legette. Also er hat das Gefühl, die hatten einfach einen Crush auf den Spieler und man wollte ihm irgendwie noch beweisen, dass man ihn so sehr haben will, dass man noch in die erste Runde für ihn geht. Ja, ich weiß nicht. War ein bisschen komisch auch irgendwo, aber gut. Sie hatten ja doch dieses Jahr einen First-Round-Pick, die Panthers. Aber ja, das war so das, also eigentlich der Pick und der Falcons-Pick, das war so das, oder der Trade im Endeffekt, das war für mich jetzt das, wo ich gesagt hätte, das verstehe ich nicht so ganz. Weil, wie gesagt, sie hätten ihren Spieler auch sicher noch in der zweiten Runde bekommen im ersten Pick. Aber
ja.
Ansonsten, ich gucke auch gerade noch mal durch.
Es ist ich glaube, generell kann man die meisten Teams das holt, haben von ihnen. Entweder da, ja. wo die Needs dann auch, wo wir den Needs dann auch gesehen haben, beziehungsweise auch die meisten Experten, oder man pickt halt Best Value auf dem Board. Zwei Möglichkeiten gibt es ja.
Ja.
Und da hat dann eigentlich bis auf die beiden keiner so richtig überrascht. Und ich habe mir dann danach auch mal die Benotungen angeschaut. Da gibt es ja dann die Draft Grades von unter anderem von der NFL-Seite, aber auch von etlichen anderen. Und da hat eigentlich auch kein Team, zumindest in der ersten Runde, so richtig schlecht abgeschnitten, außer eben die beiden genannten. Von daher war das eine relativ unspektakuläre Folge oder Runde. Es ging auch tatsächlich auch, es war auch klar, der First Pick war klar, der zweite Pick war klar. Bei den Quarterbacks war es dann schon spannend, wie schätzen die Teams die Kräfteverhältnisse ein? Drake May, Bo Nix und McCarthy. Aber auch da, wie gesagt, alles mehr oder weniger, wie man es erwartet hätte. Ob dann vielleicht für das eine Spiel, offensive Spielsystem, dann der eine Quarterback besser passt oder nicht, das sind ja nochmal individuelle Sachen, die jetzt gar nicht unbedingt nur auf wer ist jetzt tatsächlich vielleicht der bessere, sondern auch einfach wer passt besser ins System. Und da hat es schon alles einigermaßen gepasst, würde ich sagen.
Ja, denke ich auch. Was sagst du so generell zur Draft-Class von den Seahawks?
Ja, da bin ich generell auch einverstanden. Ich kann es mal kurz zusammenfassen. In Runde 1 an Stelle 16 gab es einen Defensive Tackle. Ja, Edge Rusher. Vielleicht nicht unbedingt der allergrößte Need, allerdings auf jeden Fall ein Spieler, der mir sehr gut gefallen hat oder der mir sehr gut gefällt und auf jeden Fall ein ordentlicher bis guter Pick, würde ich auf jeden Fall sagen. War bei den Needs ja auch ganz klar rauszulesen. Es war vielleicht nicht der größte Need. Dann in Runde 3 haben sie dann, also in Runde 2 hatten sie keinen Pick, dafür in Runde 3 dann zwei Picks, einmal Christian Haynes, einen Offensive, einen Guard, also einer, der den Quarterback quasi beschützen soll. Okay, Moment, ich sehe gerade, nee, ich lag falsch, nur ein Pick in Runde 2, 3, dafür 2 Picks in Runde 4. Ein Linebacker, Tyrese Knight, und einen Tight End, da bin ich mal gespannt. Ich habe bei den Seahawks ja auch Tight End so ein bisschen als Need ausgemacht, als dann klar war, dass natürlich Brock Bowers weg ist. War klar, dass dass jetzt so schnell nicht der nächste Tight End kommt. Seahawks haben ja mit Noah Fant und Jake Bobo ist eigentlich für mich auch immer eher Tight End wie Receiver. Einfach weil er auch viele so In-Routes, kurze In-Routes macht. Und wen haben sie noch? Auf den dritten komme ich gerade nicht. Und da haben sie jetzt AJ Barner geholt. Und daher passt auch das. Und Runde 5, Cornerback Nehemiah Bridgette. Und dann noch in Runde 6 nochmal 2 Picks, nochmal ein weiterer Cornerback und ein, was ist denn T, meine Position?
Also bei mir steht Guard, weil dir wahrscheinlich Tackle.
Wahrscheinlich ist es aber in der ein Tackle einfach nur.
O-Line halt.
Genau. Genau. Und dann auch noch einen dritten, noch einen dritten O-Liner zum Schluss. Ja, also alles in allem solide, wer davon denn potenzieller Starter wird, muss man sehen. Also bei Murphy, da sehe ich schon die Chance,
Haynes
dass der
auch.
von Beginn reinkommt. Haydens auch, ja. Und beim Rest wird man es dann sehen, schätze ich mal.
Ja.
Aber ja, also auch wirklich Day One Starter. Ja, und ja, ich bin generell auf jeden Fall zufrieden, freue mich auf die Spieler, die gehen jetzt erstmal ins Rookie Camp, zeigen, was sie können. Und dann bin ich gespannt. Ja, und bei deinen Colts, wie sieht's da aus? Du zufrieden?
Alles in allem, ja schon, also. Hayatulato hatte ich ja eben schon gesagt. Edge, der erste Verteidiger vom Board, war dann bei den Colts. Edge ist auf jeden Fall ein Need. Von daher war es auch schon sinnvoll. Cornerback hätte man vielleicht auch holen können, aber es ist halt so. Finde den Pick super. Ich bin gespannt, wie Lato sich entwickeln wird. Medical Concerns scheint
Den
sich
hatte
da
ich.
nicht so viele zu geben.
Ja. Den hätte ich auch gern bei den Seahawks gesehen. Ich
Das
habe also
glaube ich.
eigentlich. Colts waren ja direkt vor den Seahawks dran und ich war mir eigentlich dann sicher, wenn der noch da ist, dass sie dann den nehmen. Aber ja, die Chance war daneben weg.
Ja.
Leider.
Dann vom Second Round Pick bin ich ein großer Fan, Adonai Mitchell, Wide Receiver. Der ist sehr gedroppt, weil er hier, wie heißt diese Zuckerkrankheit? Diabetes hat. Ja. Und
Diabetes.
anscheinend damit wohl schon ein paar Mal nicht so professionell umgegangen ist. Deswegen ist er im Draft sehr gedroppt, ist aber vom Skillset eigentlich, fand ich, ein Receiver, der auf jeden Fall in die erste Runde gehört hätte. Also da fallen mir einige ein, die vom Receiver-Set her nicht so komplett sind wie Adonai Mitchell. Bin ich ein Riesenfan von. Offensive Tackle oder beziehungsweise Guard dann noch mit Matt Gonsalves in der dritten Runde. Bin ich auch ein großer Fan von. Vierte Runde ein Center. Weiß ich nicht, ob man da so einen großen Need hat mit Tanner Bortolini. Hat einfach einen schönen Namen. Dann in der fünften Runde hat man sich den besten Kick-Return oder einen der besten Kick-Returner im Draft geholt mit Anthony Gould, ein Wide Receiver. Der wird halt hauptsächlich die Rolle spielen. Naja, fünfte Runde zwei Safeties mit Jalen Carlisle und Jadon Simpson. Man stackt halt, sag ich mal, so ein bisschen die Secondary, sechste Runde dann noch mit Micah Abraham Cornerback, weiß ich aber nicht, wie viel ich davon dann erwarten soll. Und in der siebten Runde noch ein Defensive Tackle, wo man relativ wenig Need hat. Also die letzten werden wahrscheinlich alle eher Special Teams Player. Ich bin ein Riesenfan von den ersten drei Picks. Kann mir sogar vorstellen, dass Gonsalves zumindest irgendwann Mitte der Saison startet und Lato und Adonai Mitchell von Beginn an starten, weil ein dritter Receiver war bei den Colts auf jeden Fall ein Need. Und der ist mit Adonai Mitchell auf jeden Fall gedeckt. man hat, wenn weiterhin QuittyPay weiter einschlägt und Latu gut ist, dann auch zwei sehr starke Edge-Verteidiger zu einer starken Defensive Tackle-Line. Dafür hat man halt keine Secondary, aber gut, das ist halt so. Aber ja, alles in allem, ich bin gespannt auf die neue Saison. Ich habe irgendwie schon Bock. Und hatte ein bisschen auf Brock Bowers gehofft. Aber er war dann einen Pick vorher weg. Hast du nix, ne? Das ist halt Krise. Aber mal gucken, vielleicht finden wir noch Zeit, mit Jonathan vielleicht mal eine Review noch zu machen. Aber das wird schwierig. Ich glaube aber auch eine. Ja, da wir kennen im Endeffekt nur die Spieler der ersten Runde, so richtig. Dann glaube ich, wird das auch schwierig, da dann noch so krass viel zu sagen. Dann gehen wir doch mal weiter im Text und jetzt kommt, glaube ich, der Teil, bei dem du ein bisschen schwärmen darfst, oder? Was ist bei Dortmund eigentlich los? Also, wie kann es sein, dass man sich in der Liga von Leipzig so dermaßen auseinandernehmen lässt, dass man denkt, das ist ein Klassenunterschied? Und dann gewinnt man 1:0 gegen Paris zu Hause im Champions League Halbfinale. Dass man überhaupt da ist. Oder dann gewinnt man auch noch. Aber in der Liga, gut, jetzt hat man gewonnen. Cool. Trotzdem spielt man scheiße. Erkläre uns das bitte.
Also, ich tue mich mit den Erklärungen auch schwer. Also, Champions League scheint dieses Jahr so eine gewisse Magie auszustrahlen, was ja Dortmund eigentlich über die Saison hinweg, finde ich, auch in der Liga besser macht wie die letzten Jahre, ist die Defensive. Also, sie haben dieses Jahr verhältnismäßig wenig Gegentore. Klar, Leipzig war ein Ausreißer. Es gibt diese Ausreißer, die gibt's immer noch. Aber generell steht man eigentlich relativ stabil und es ist nicht so, dass sich Dortmund irgendwelche 3:0-Führungen oder sowas nochmal abgibt. Das war ja fast schon ein Trademark die letzten Jahre. Allein letztes Jahr, wenn ich an Bremen denke, 2:0 bis in die 88. Minute geführt, Spiel verloren. Gegen Stuttgart bis zur 85. 2:0 geführt, ausgeglichen, nochmal in Führung gegangen, nochmal die Führung abgegeben. Und solche Spiele hatte ich die letzten Jahre immer wieder mal. Dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass man knappe Führungen oft über die Zeit bringt. Und das funktioniert in der Champions League auch. Also sie sind auch das Team mit den meisten zu Null Spielen. Also fünfmal zu Null von insgesamt 11 Spielen. Also sie sind defensiv eigentlich konzentriert, plus eigentlich auch diszipliniert, was die Arbeit nach hinten angeht. Und das ist ja das, wofür Terzic eigentlich auch ein Stück weit steht, dass man eben ja, diese defensive Anfälligkeit ein bisschen abstellt. Das meiner Meinung nach, wie gesagt, es gibt Leipzig sah das natürlich überhaupt nicht so aus, gebe ich auch zu. Aber eigentlich hat man das im Griff. Dafür leidet halt die offensive Kreativität total. Das hat sich in der Transferperiode schon angedeutet und das hat sich dann auch bewahrheitet. Ja, Leihgeschäfte in der Winterpause haben das dann auch bestätigt oder haben dann quasi dem Ganzen auch recht gegeben, als dann mit Sancho und Madsen ein kreativer Flügelspieler und oder ja,
Dortmunder Jung.
Dortmunder noch sein Liebling, nee, aber Publikumsliebling wieder zurückgeholt wurde für ein halbes Jahr Manchester und Madsen auch ein anderer Verteidigertyp, wie es davor Benzemaini war. Benzemaini eher auf die Defensive ausgelegt, ohne noch in die Offensive hin Impulse setzen zu können. Das ist bei Martin jetzt komplett anders. Er bringt Geschwindigkeit mit, der ist auch dribbelstark, sucht den Weg nach vorne, macht es auch sehr erfolgreich. Also da gibt es von Dortmunder Seite auf jeden Fall den Willen und jetzt wahrscheinlich auch die finanziellen Möglichkeiten durch den Halbfinaleinzug, da die Kaufoption, die es ja gibt, zu ziehen. Wobei die, weil das Dortmund nicht allein entscheiden kann, da muss auch der Spieler mitmachen. Das ist, also es gibt eine Ausstiegsklausel, das ist keine Kaufoption. Aber Dortmund hat so eine Art Vorkaufsrecht, glaube ich. Wie auch immer. Ja, auf jeden Fall zeigen sie, und das, was sie über die Saison hinweg eigentlich durchziehen, zwei komplett oder zwei Gesichter. In der Champions League, da schaffen sie es nämlich offensiv auch immer wieder gute Spiele zu machen. Atletico, auch Paris und auch in der Vorrunde viele Spiele. Da hat man tatsächlich wirklich über 90 Minuten hinweg offensiv Chancen kreiert und Möglichkeiten gehabt. Es ist natürlich so, dass man in der Liga oft gegen Gegner spielt, die dann quasi erst spät anfangen zu pressen, oder die Dortmund den Ball überlassen. In der Champions League ist es ein bisschen anders, aber das ist mir generell zu einfach. Ja, wenn ich begründen könnte, oder wenn ich wissen würde, würde es andere auch wissen. Ich kann es dir nicht sagen, aber es ist natürlich auch so, dass man in der Champions League ja auch die Spiele immer, es waren jetzt auch nicht so, dass man die Gegner irgendwie klar in zwei Spielen dominiert hatte. Also gegen Atletico ist man mit einem Rückstand ins Rückspiel gegangen, hat den dann noch umgebogen. Gegen PSV war es im Hinspiel in Eindhoven ein Unentschieden, durch eine Skandalentscheidung, aber das tut auch nichts zur Sache. Auch da hat man es dann quasi, ist man mit dem Unentschieden ins Rückspiel. Also es war jetzt auch nicht so, dass man es kontrolliert und souverän über zwei Runden gemacht hat, so. Aber es ist ja auch Champions League, von daher denke ich, passt es schon. Und ja, jetzt geht man mit einem Heimsieg aus dem Hinspiel ins Rückspiel und hat eigentlich alle Möglichkeiten. Allerdings ist es der knappstmögliche Führung, die man haben kann, ein Tor. Und es gibt keine Auswärtstorregel. Das heißt, ja, für Paris ist auch noch eine Menge möglich und das Champions League Finale kommt man nicht alle Jahre. Das heißt, es wird nochmal verdammt spannend im Rückspiel. Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass bei irgendeinem Pariser die Nerven durchgehen und sie vielleicht irgendwann nur noch zu 10 sind. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, weil sonst wird es, glaube ich, verdammt schwer.
Ich
Würde aber
hoffe.
auch irgendwie zu Dortmund passen, dass dann in solchen Spielen auch die Umstände irgendwie mit reinspielen.
Ja, ich hoffe es auf jeden Fall, dass ihr weiterkommt. Ich würde es euch gönnen. Es wäre nice. Genau, weil ich Paris nicht mag. Aber wäre eine coole Story. Wenn Bayern dann irgendwie auch noch aus Versehen gegen Real weiterkommt, dann ein deutsches Finale wäre nice. Dadurch hat man ja jetzt auch den fünften Platz für die Champions League. Ich verstehe dieses neue System immer noch nicht. Das heißt, man ist auf jeden Fall schon mal für die Champions League qualifiziert. Und wenn Dortmund jetzt noch gewinnen würde, die Champions League, dann wäre ja auch noch Frankfurt in der Champions League oder beziehungsweise der sechste Platz. Das wäre schon witzig. Also allein deswegen fände ich es cool, wenn Dortmund die Champions League gewinnen würde. Aber ich glaube, dafür müsste wahrscheinlich Bayern ins Finale kommen, weil Real im Finale weiß ich halt nicht, ob du die haben willst. Bayern willst du schon nicht in einem Finalspiel haben. Aber Real ist nochmal was anderes, glaube ich. Würde ich schätzen, als Laie.
Ja, auf jeden Fall. Aber Dortmund ist auch nicht das, was Real normalerweise in so einem Finale bekommt. Also von daher würde ich sagen, es ist auch für beide Seiten irgendwie was Ungewohntes.
Ja.
Und aus pessimistischer Sicht ertrage ich keine weitere Niederlage gegen Bayern im Champions League-Finale. Also wenn ich
Verstehe
jetzt von
ich.
einer Niederlage aus, dann würde ich die lieber gegen Real haben als gegen Bayern. Da bin ich ehrlich.
Aber einen Sieg hättest du doch lieber gegen Bayern, oder?
Ja, auch das.
Das wäre doch, das wird
Aber
noch
da ist es mir
geschmecken.
eigentlich egal.
Okay. Okay. Krass. Ich hätte gedacht, dass da die Rache dann oder der Ausgleich der Gerechtigkeit, dass das dann, dass
Ja,
der Sieg gegen Bayern noch mal mehr schmeckt.
das wird noch ein bisschen mehr schmecken, gebe ich zu. Aber ja, beim Champions League-Sieg, da bin ich glücklich, egal gegen wen er ist, ganz klar. Ja, was wollte ich dazu noch sagen? Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Nächste Woche Dienstag ist das Rückspiel und das Finale habe ich mir jetzt vorsichtshalber mal eingetragen am 1. Juni. Ja, ich bin einfach gespannt. Das hat irgendwie dieser Saison noch so einen zusätzlichen Twist eingegeben, weil, wie gesagt, gerade Liga und Pokal waren relativ frustrierend. In der Liga, man hat zwar irgendwie immer gehofft, dass man, was heißt gehofft, es war ja lange Zeit ein enges Rennen zwischen Leipzig und Dortmund um Platz 4. Auch jetzt ist er rechnerisch noch möglich, aber hat natürlich jetzt dann auch den gewissen Druck rausgenommen. Muss jetzt nicht mehr Vierter werden, der fünfte Platz reicht. Den haben sie ja sicher, das hat man ja noch heute gemerkt, wo sie dann mit einer B11 gespielt haben und auf einmal hat wieder alles funktioniert. 5:1 den Gegner weggehauen. Also es ist schon irgendwie komisch dieses Jahr. Aber ja, das hat dieser Saison irgendwie einen zusätzlichen Twist dazu gegeben. Macht die Saison jetzt nochmal auf eine ganz andere Art irgendwie besonders. Allein jetzt schon Halbfinaleinzug, den hat man alle 10 Jahre mal, also wenn überhaupt, aus Dortmund-Sicht. Ja, und ich freue mich einfach drauf. Ich merke aber jetzt schon, wie die Anspannung immer mehr zunimmt. Ähnlich, wenn nicht, noch nicht, nicht annähernd so krass, noch nicht wie Bundesliga-Finale letztes Jahr. Da war ich wirklich eine Woche lang in vorfreudiger Anspannung. Das ist jetzt.
Schlecht
Obwohl ich da bitter enttäuscht bin.
gealtert.
Sehr schlecht gealtert. Jetzt ist es so eine nervöse Anspannung, weil man natürlich trotzdem irgendwie als Außenseiter in so ein Spiel geht. Aber ja, sie beweisen es einem momentan in der Champions League immer wieder, dass es doch möglich ist. Wie gesagt, Paris, der Sieg war nicht unverdient, auch wenn Paris natürlich auch drei, vier dicke Chancen gehabt hätte. Also ein Tor auf jeden Fall auch verdient, aber auch Dortmund hätte noch das eine oder andere machen können. Daher würde ich generell sagen, dass der Sieg so in Ordnung ging, aber ist genauso gut, auch hätte in die andere Richtung gehen können, vermutlich.
Nimmt man mit.
Genau. Aber nicht nur mein Team ist in einem Halbfinale, sondern auch deins, beziehungsweise sowohl in einem Halbfinale als auch in einem Finale, als auch schon deutscher Meister. Dazu nochmal Gratulation. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon gemacht habe.
Nee, ich glaube tatsächlich haben wir keinen Podcast mehr gemacht, seitdem
Glaube
Leverkusen
ich keinen
deutscher
mehr.
Meister ist. Wir haben auch keinen Podcast, glaube ich, gemacht, seitdem Gras legalisiert ist in Deutschland. Es ist schon ein bisschen her, dass wir, glaube ich, zusammensaßen. Naja, also
Schon
ja,
längere Pause.
Leverkusen deutscher Meister, es fühlt sich immer noch komisch an, muss ich sagen. Ja, ich weiß auch noch nicht, ob ich es so ganz krass begriffen habe. Also ich plane immer noch auf die Feier zu gehen, dann, das ist dann nach Berlin geplant, nach dem DFB-Pokalfinale. Genau, Euroleague-Halbfinale gegen Rom hat man 2-0 gewonnen. Es war für mich ein sehr emotionales Spiel, weil nach dem letzten Jahr mit Rom auf jeden Fall noch eine Rechnung offen war. Und das hat man auch irgendwie dem Spiel angemerkt. Ja, aber 2-0 in Rom gewonnen, jetzt am Donnerstag in Leverkusen. Und dann ist man vielleicht noch im nächsten Finale.
Willst du zwar wahrscheinlich
Das
nicht hören,
wäre
aber
schon krass.
ist ja ehrlicherweise schon mehr wie die halbe Miete, wenn man
Eigentlich
auswärts.
schon. Vor allen Dingen in Rom ist halt vor allen Dingen heimstark. So. Also, das war immer deren Stärke und da hat man sie jetzt schon 2-0 weggehauen. Komm, Junge. Ja, keine Ahnung, das ist krass irgendwie. Du hast eben gesagt, es ist eine komische Saison, das kann ich unterschreiben, weil irgendwie ist es. Ja, ich weiß, wie sich jetzt Bayern-Fans beim ersten Mal gefühlt haben, so. wenn es mal richtig gut lief. Gut, ich meine, es ist Euroleague, aber es ist trotzdem auch ein Wettbewerb, mit dem Leverkusen früher immer gechoked hat. Also von daher easy going. Ich bin happy. Bin auf Wolke 7. Und langsam frage ich mich, wer stoppt die eigentlich noch? Also Frankfurt fällt mir noch ein, jetzt am Wochenende, jetzt morgen. Vielleicht ist das Spiel schon vorbei, wenn der Podcast hochgeladen wird. Mal schauen, ob ich das schaffe. Ja, und da mal schauen. Also ist schon krass, was da passiert ist. Aber da gehen wir vielleicht bei Leverkusen nochmal irgendwann genauer rein. Oder tiefer rein, wenn vielleicht dann am Ende der Saison das Fazit
Sollte ich
steht.
mal das Triple und dann können wir da auf jeden Fall nochmal eine Ode anstimmen. Und selbst wenn, also ich gehe mal davon aus, den DFB-Pokal werden sie sich nicht mehr aus der Hand reißen lassen. Ansonsten ein europäisches Finale ist natürlich, auch wenn Leverkusen gegen jeden Gegner jetzt Favorit sein wird, auch klarer Favorit, ist natürlich trotzdem nochmal eine Hausnummer. Ja, ihr könnt ja froh sein, dass Sevilla schon aus dem
Ja.
Wenn es das raus ist. Die wären da auf jeden Fall nochmal ein anderer Stolperstein geworden. Aber genau, ja, also ich würde sagen, da machen wir auf jeden Fall eine Ode, auch wenn sich vielleicht bei Leverkusener Seite noch irgendwas personalmäßig ergibt, wobei momentan sieht es ja stark danach aus, dass die Mannschaft und auch der Trainer zu großen Teilen nächstes Jahr so nochmal zusammenkommt, auch wenn es natürlich jetzt über den einen oder anderen Spieler schon Gerüchte gibt. Ich glaube, Jonathan Tah wird mit den Bayern in Verbindung gebracht. Auch zu Frimpong hat man schon Sachen gelesen. Ich glaube, Real Madrid. Ja, da muss man mal gucken. Das kannst du dann wahrscheinlich besser einschätzen wie ich, wie wichtig die Spieler sind oder ob es da teilweise. Ich glaube, bei Frimpong gibt es ja schon irgendwie mit Arthur einen, der zumindest für die Position auch schon mal vorgesehen war.
Man hat ja auch noch Nathan Teller zum Beispiel. Also Frimpong, ich liebe Frimpong aus tiefstem Herzen. Ohne Scheiß, es ist my boy. Ich liebe ihn. Abgrundtief. Aber ich bin ganz ehrlich mit dir. Der braucht 10 Schüsse, bis mal einer aufs Tor geht. Der Typ ist einfach so schnell, dass der sich das halt teilweise erlauben kann und trotzdem noch ordentliche Scorer-Zahlen hat. Weil wenn du jetzt auf das Profil von Frimpong gehst und dir die Scorer anguckst, dann denkst du dir so, ist gut für einen Schienenspieler. Aber wie oft der diese Chancen hat und wie wenig der da teilweise draus macht, ist schon stark. Er ist dann halt auch oft derjenige, der richtig steht und ein Tor schießt. Das ist auch super. Und wie gesagt, er kreiert auch sehr viel. Aber tatsächlich wäre Frimpong, auch wenn es mir leid tut, der Spieler, glaube ich, auf den man noch mit am ehesten verzichten könnte. So, weil du hast zum einen mit dem Spieler mit Teller einen, der die Position genauso bekleiden kann, der auch genauso schnell ist. Du hast generell ja eh nur Speed in dieser Mannschaft. Also da ist ja Speed Rules. Wir haben einfach FIFA-Taktik gemacht. Und genau, Arthur ist, glaube ich, auch noch jemand, der dann im Gespräch ist. Oder zumindest ist er überhaupt noch im Kader? Oder wird er jetzt gerade. Jetzt komme ich durcheinander.
Der ist dieses Mal im Kader, glaube
Ach,
ich.
er hat kaum
Ich weiß
gespielt,
aber
glaube
nicht,
ich.
der ist irgendwie oder sowas. Keine Ahnung.
Kann sein, dass er verletzt ist. Es erinnert mich auf jeden Fall, ja. Weil ich habe ja so wie letztens gelesen, dass die noch mit Realtalent dran sind oder Edeljoker. Und generell, was ich so von den Leuten, die ich in Leverkusen kenne, vernehme, ist, dass man nächstes Jahr nicht in der Champions League spielt, um dabei zu sein. So. Also, das, was so Leverkusen.
Ja, nach so einer Saison bist du
Sie wollen auf jeden Fall nicht, sage ich mal, nur ins Bernabéu reisen.
ja, ich meine, es ist schwer vorherzusehen. Ich meine, jedes System kann mal irgendwann geknackt werden, aber wer sagt denn, dass das schon im zweiten Jahr passiert? Also klar,
Das sind ambitionierte Ziele, die ich nicht so ganz glaube, dass sie wahr werden. Aber das zeigt, glaube ich, dass dass Alonso bleibt, nicht nur ist, weil er sich wohlfühlt, sondern auch, weil man ihm weiterhin genau das gibt, was man ihm jetzt schon gegeben hat, nämlich das Material, was er haben will und braucht. Und ich bin sehr gespannt auf den Sommer. Ich kann mir vorstellen, dass Leverkusen doch sehr aktiv sein wird auf dem Transfermarkt. Und mal gucken, was passiert. Es kann auch sein, dass die Mannschaft mäßig so zusammenbleibt, aber dann bin ich mal gespannt, wie die da abschneiden wird. Also, das ich freue mich jetzt schon auf die neue Saison, obwohl noch zwei Titel zu holen sind. Also, es ist komisch, wie gesagt. Normalerweise freue ich mich auf die neue Saison, weil man im DFB-Pokal im Viertelfinale gegen Heidenheim rausgeflogen ist. Also.
Ja, alles ein bisschen anders. Das ist ja auch
Ja.
eine positive Weise.
Ja, bei mir
Aber
ja, bei dir
ja,
da.
klar. Ja. Genau. Dann hätte ich gesagt, zum Fußball quatschen wir noch mal, wenn die weiteren Titel vergeben sind, sage ich jetzt mal, sowohl da, wo Leverkusen noch mitmischt, als auch da, wo Dortmund noch mitmischt, und behandeln das dann noch mal ausführlich oder auch gar nicht, je nachdem, wie es da jetzt weitergeht. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Block. Ja, nämlich gerade die Übertragung zur Formel 1 schon angefangen. Und ja, es gibt ein großes Thema, was die Formel 1 oder ja, was die Formel 1 schon seit Saisonbeginn neben der Strecke ja, betrifft, ein Dauerthema, weil rein sportlich ist Red Bull ja wieder über jeden Zweifel erhaben. Und nur wenn ein paar Dinge zusammenkommen, ist Verstappen der Sieg zu nehmen. War jetzt diese Saison einmal der Fall, war letzte Saison einmal der Fall. Also auf der Strecke läuft es für Red Bull, neben der Strecke. Und wir haben es ja in unserem letzten Podcast schon mal ein bisschen durchleuchtet. Da ist ja einiges im Argen. Die Horner-Affäre. Die ständigen, den Zwist zwischen den beiden Alpha-Tieren Christian Horner und Helmut Marko, also die österreichische und die thailändische Seite des Red Bull-Konzerns. Und jetzt kam ein Kapitel, was so die letzten Wochen am Wabern war, was dann aber diese Woche auch offiziell vermeldet wurde. Der Chefdesigner Adrian Newey, und du kannst ja gleich mal ein paar Sätze oder ein paar Worte über Adrian Newey verlieren, wird Red Bull verlassen, und zwar zum Ende dieser oder Ende nächster Saison, nee, Ende dieser Saison oder nach dieser Saison, richtig?
Ich glaube, erstes Quartal 2025. Es kann er.
Irgendwie so,
Ja.
ja.
Das ist das, was ich vernommen habe, ja.
Genau, und jetzt erstmal erzähl mal ein bisschen was über Adrian Newey. Warum ist es so eine wichtige Personalie? Ja.
Adrian Newey ist im Endeffekt der Vater des Erfolges von Red Bull. Das ist der beste Ingenieur in der Formel 1, beste Autodesigner in der Formel 1. Und er war jetzt lange Zeit bei Red Bull. Ich glaube, seitdem Red Bull auch in der Formel 1 ist, oder zumindest bevor der Erfolg von Red Bull auch anfing, war er auf jeden Fall schon da. Hat mehrere Weltmeister gemacht, hat Sebastian Vettel zu mehreren Weltmeistertiteln verholfen, jetzt Max Verstappen zu schon mehreren Weltmeistertiteln verholfen. Es ist auch kein Wunder, dass ein Adrian Newey in der Zeit, wo Red Bull eine längere Zeit nicht erfolgreich war, eher anderen Projekten zugewidmet wurde und kurz bevor Max erster Titel kam, sich wieder mehr dem Formel-1-Projekt gewidmet hat. Also das erklärt vielleicht den Einfluss eines Adrian Newey. Das heißt nicht, dass Adrian Newey automatisch den Titel garantiert. Das kann man nicht sagen. Aber ich sage, es ist auf jeden Fall die Personalie neben Max Verstappen und Lewis Hamilton auf dem gesamten Markt, die, glaube ich, am attraktivsten ist. Und Er wird jetzt gehen, also zumindest hat man ja sich, wie du schon gesagt hast, vereinbart darüber, dass der Vertrag aufgelöst wird, dass er Red Bull verlassen wird. Man mutmaßt, dass das was mit dieser Horner-Affäre zu tun hat. Das haben wir ja, glaube ich, in der letzten Folge ausführlich erklärt, was da eigentlich alles hintersteckt. Und warum das jetzt auch so wichtig ist, nicht nur wegen der Personalie Adrian Newey, über die wir auch gleich nochmal reden. Es bringt auch nochmal eine neue Facette in diese ganzen Gespräche darüber, ob Max Verstappen bei Red Bull bleibt oder nicht. Denn er hat ja immer gesagt, wenn es sollten alle in ihren Positionen bleiben, in denen sie sind. Er hat sich bisher nie langfristig gebunden, zumindest mit seinen Worten. Und es ist ja auch immer noch 2026, neues Motorenreglement und Red Bull bringt einen eigenen Motor an den Start. Fraglich, ob diese Dominanz überhaupt weitergeht. Und nächstes Jahr wäre dann möglicherweise die Chance für Max Verstappen aus dem Vertrag zu kommen. Also für nächstes Jahr. Wahrscheinlich müsste er eine Saison in Kauf nehmen, wenn er wechseln möchte, in der er vielleicht nicht Weltmeister wird. Was sich immer ganz interessant wäre, was dann passiert. Aber ja, es bringt auch nochmal Bewegung rein. Denn mit Adrian Newey geht eben einer dieser tragenden Figuren bei Red Bull und vor allen Dingen aus der, die zu diesem Erfolg beitragen, geht vom Team weg. Christian Horner, Helmut Marko sind noch da. Da ist immer noch Zwist. Wie lange also das gut geht, ist die Frage. Und dass Adrian Newey von Red Bull geht, weggeht, ist für mich tatsächlich auch da sehr überraschend gewesen. Auch wenn er schon immer mal gesagt hat, dass er gerne mal für Ferrari gearbeitet hätte. Also das war anscheinend schon immer mal ein Wunsch. Ja, aber es hat mich doch überrascht. Es gab immer die Gespräche. Ich habe gedacht, es ist genauso wie bei Verstappen. Und jetzt haben die ganzen Verstappen-Gespräche auch für mich auf einmal wieder eine neue Gewichtung bekommen, wenn ich ehrlich bin. Also irgendwie hat das jetzt alles noch mal ein bisschen geschiftet, was Red Bull angeht. Und diese Dominanz, die ja sportlich da ist, die scheint aktuell noch drüber, aber das ist da richtig am Kochen. Also ich glaube, das ist da gerade kein ruhiges Pflaster und kein familiäres Zusammenleben, was man da genießt.
Genau, also ich gehe da voll mit. Also es bietet jetzt natürlich einigen Raum für Spekulationen. Es gab jetzt nie einen klaren Hinweis darauf, dass der Newey Exit jetzt mit der Horner-Affäre zu tun hat. Nichtsdestotrotz gibt es für Newey eigentlich nur zwei Möglichkeiten, warum er diesen Schritt jetzt macht. Weil, wie gesagt, ich denke mal, verdienen wird er, also am Geld wird es nicht scheitern bei Red Bull. Da haben sie auf jeden Fall genug, um ihm. Ich meine, es gibt ja auch bei der Formel 1 die Regelung, dass die drei bestbezahlten Mitarbeiter, ich meine, unabhängig von den Fahrern, sowieso aus diesem Salary Cap, aus dieser Budgetobergrenze quasi entbunden sind. Also die drei Bestverdiener, die quasi sag mal, vom Staff oder von der Führungsebene bezahlt werden, die fallen da nicht mit rein. Ich würde mal behaupten, dass das bei Red Bull tatsächlich dann auch Christian Horner, Helmut Marko und Adrian Newey sind. Von daher wird es daran nicht scheitern. Und klar, Ferrari ist ein Team, was mit ihrer Geschichte eine wahnsinnige Anziehungskraft hat. Man hat es auch an Hamilton gesehen, der ja auch mutmaßlich vor der Saison war es jetzt vielleicht nicht so klar, wie es sich jetzt dann gestaltet, dass es auch sportlich oder hinsichtlich eine möglichen Titelchance bei Ferrari definitiv die Chance vermute ich aktuell größer ist als bei Mercedes. Und mit dem neuen Twist ist ja vielleicht Hamilton tatsächlich zu einem potenziellen Weltmeister 2026 gewechselt, wenn da Adrian Newey dann auch zu Ferrari geht. Also Ja, Ferrari wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Team, ist schon immer gewesen und wird es jetzt damit umso mehr. Also, ja, ich habe keine Ahnung,
Ja gut, bestätigt ist
ob das so
Ferrari ja
lange.
noch nicht, ne? Also es sind ja auch noch
Ferrari.
Aston Martin im Gespräch, Mercedes buhlt sicherlich auch. Also aktuell ist ja
Also,
noch, es zeigt schon
für jedes
Richtung,
Team.
aber
Ja, nee, klar. Also da ist noch nichts bestätigt. Das sind alles
also Williams hätte
nur
ihn auch
Gerüchte.
gerne. Habe ich heute gelesen.
Also kein Team wird Nein sagen oder zu Adrian Newey, aber ehrlicherweise gibt es wahrscheinlich, brauchen wir außerhalb der Top 5 Teams da nicht wirklich und braucht sich da wahrscheinlich kein Team Hoffnungen machen. Das kann ich mir nicht vorstellen, das wird dann auch für Adrian Newey nicht interessant sein. Und ja, bei Ferrari gibt es eben, wie gesagt, diese Gerüchte und die gab es ja auch bei Hamilton, das hat sie dann auch relativ schnell als korrekt etabliert, aber
Na.
das eine muss natürlich keine Aussagekraft für das nächste Gerücht haben. Aber ja, es wird auf jeden Fall interessant. Ich fände Newey bei Ferrari, man gönnt Ferrari einfach mal wieder einen Titel. Wird, also zumindest ich sehe das so und Ferrari hat ja diese Tradition, diese Geschichte, dass sie halt wahrscheinlich immer noch die meisten Fans auf der Welt haben. Da stehen sie wahrscheinlich immer noch vor Mercedes und vor Red Bull. Und ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht.
Ich bin gespannt. Ich frage dich jetzt einfach mal, Verstappen, bleibt er bei Red Bull oder wechselt er?
Die Frage ist ja, was für Optionen wird Verstappen haben? Bei Ferrari sind die beiden Cockpits nächstes Jahr besetzt. Aston Martin, weiß ich nicht, ob die schon so weit sind, ein Anwärter zu sein, aber da wäre natürlich, wenn Lawrence Stroll die Möglichkeit hat, mit Verstappen zu kriegen, dann fliegt sein Sohn natürlich trotzdem
Meinst du
schneller,
nicht,
als er das Preisgeld.
Alonso wird dann in die Rente geschickt?
Wer weiß.
Das wär's,
Das ist
Junge.
ihn auch.
Das wär's.
Ich glaube auch McLaren ist mit ihrer Fahrerpaarung glücklich, aber natürlich ist Verstappen eine Personalie, wo das Gedankenkarussell auf jeden Fall bei jedem Team angedreht wird. Aber ja, der einzige oder der wahrscheinlichste Spot ist natürlich ganz klar Mercedes, wo man mit Russell nur einen sicheren Fahrer für nächstes Jahr hat und sich da Toto Wolff, ja, vielleicht in weißer Voraussicht auch nicht in die Karten schauen lässt. Gibt ja immer wieder Namen, die dann da kursieren, aber natürlich kann keiner von denen mithalten mit Verstappen. Und ich sag mal so, wenn man bis letztes Jahr wahrscheinlich kein einziges wertschätzendes Interview von Toto Wolff über Verstappen gehört hat, so ist das Ganze mittlerweile schon Standard geworden. Toto Wolff will auf jeden Fall Verstappen und sieht da, glaube ich, auch eine Möglichkeit aufgrund eben der ganzen Hintergrundgeschichten bei Red Bull, ihn zu holen. Im Endeffekt entscheidet das Verstappen komplett alleine. Wenn er sich bei Red Bull wohlfühlt, wird er da vermutlich selbst dann bleiben, wenn Titel erstmal, also es ist schwierig. Ich weiß nicht, ob Newey jetzt schon reicht, um Verstappen zum Umdenken, ob das schon reicht. Ich kann es mir aber durchaus vorstellen. Allerdings wird dann auch Marco wahrscheinlich. Also ich glaube, dass zumindest die Personalien Verstappen und Marco weiterhin irgendwie zusammenbleiben. Also entweder die wechseln beide zu Mercedes Oder wenn Verstappen von Red Bull geht, dann geht Helmut Marko auch von Red Bull. Ob er dann
Noch irgendwas
zu
macht, ist die
Mercedes geht.
Frage. Ich glaube eher.
Aber ich glaube, entweder es bleiben beide bei Red Bull oder keiner.
Ja, das glaube ich auch. Was ist dein Bauchgefühl? Bleiben sie oder bleiben sie nicht?
Ich glaube, sie bleiben nicht.
Ich glaube auch nicht.
Du?
Irgendwie, ja, auch gerade. Die Sache ist halt, die Helmut Marko-Geschichte, die ist halt noch wichtig und da ist auf jeden Fall offensichtlich, dass es da einen Zwist gibt. Also kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass Ronny
Also,
sich da
da ist auf
durchsetzen
jeden Fall nicht alles ausgeräumt. Ich meine, das haben sie ja, wurde ja auch nie gesagt.
wird.
Die einzige Möglichkeit ist, also ich glaube, die einzige Möglichkeit, dass Marco und Verstappen bleiben, ist, wenn dann Horner geht. Ich glaube, diese Doppelspitze wird nicht mehr funktionieren. Und so wie es aussieht, wird Horner bei Red Bull bleiben. Und deswegen glaube ich, dass die beiden, dass das dann das Duo Verstappen Marco geht. Aber vielleicht raffen sie sich auch zusammen. Ich glaube nur, dass da keine Beziehung mehr besteht zwischen Marco und Horner. Dass da auch kein Vertrauen mehr ist. Ob man dann trotzdem noch zusammenarbeiten kann, möglicherweise. Aber ich bin mir sicher, dass da zu viel kaputt gegangen ist, als dass die sich noch im Privaten Hallo sagen, sage ich jetzt mal. So hart wie es klingt.
Ja, es wird noch interessant. Aber ich hoffe, es ist vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken, ne? Dass Verstappen geht, irgendwie. Dass da ein bisschen Schwung reinkommt. Ja, wäre cool. Aber allein schon, dass wir jetzt Newey weg haben, bald. Von Red Bull, meine ich. Schon mal ziemlich stabil. Ich würde sagen, dann machen wir die Akte auch erstmal zu. Weil, wohin er dann geht, werden wir dann sehen. Und werden dann sicherlich auch nochmal darüber sprechen. Irgendwann. Wir werden uns für nächste Woche dann, glaube ich, mal verabreden, dass wir uns da einen Spot raussuchen, wann wir uns treffen. Oder übernächste Woche, vielleicht am Wochenende mal schauen. Dann gibt es eine neue Folge, weil wir haben immer noch ein bisschen was an Themen in der Hinterhand. Und ja, ich würde sagen, von mir gibt es eigentlich nicht mehr viel. Du hast hier die letzten Worte wie immer. Ich überlasse dir die Bühne und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Ja, und ich schließe mit einer offenen Frage, die ich jetzt einfach mal an die Hörer auch sende. Nach der Bundesliga-Saison bis vor der EM, das ist das nächste große Event, EM, danach Olympia. Der Sport schläft nicht über den Sommer, es ist immer was los. Haut uns doch mal Ideen rein, was wir für die EM machen sollen. Habt ihr Bock auf, also eine Preview, denke ich mal, wird so oder so geben, wahrscheinlich über den Stream wieder. Wollt ihr ein Tippspiel? Wollt ihr da mitmachen? Sollen wir irgendwas simulieren? Habt ihr auch Bock, eine Preview vielleicht mit mehr Leuten zu machen? Haut da einfach mal irgendwas rein. Genau. Ist ja nicht mehr so lang. Ist ja nicht mehr so lang. Nationalteam, Nationalkader. Wisst ihr was? Haut mal ins Discord, haut mal euren Wunschkader zusammen. Ich glaube, nächste Woche muss ich Nagelsmann schon festlegen auf den vorläufigen Kader. Bis dahin habt ihr noch ein paar Tage Zeit, also haut mal den Kader rein. Und damit schließe ich auch ab heute.